Liebe Gerlinde, liebe Sophie, lieber Richard, lieber Theodor, ich habe heute ein Wort ausgesucht aus der Schrift, ein Wort Jesu, das ich euch gerne mitgeben möchte für eure Taufe und für euren weiteren Lebensweg. Und ich denke, dass es für uns alle auch etwas zu sagen hat und eine Bereicherung ist. Wir wollen hören auf die Worte Jesu aus Johannes 15, die Verse 1 bis 11. Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede unfruchtbare Rebe an mir nimmt er weg, aber jede fruchttragende Rebe reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Aber bleibt in mir, wie ich in euch bleibe. Wie nun die Rebe nicht aus sich, von sich aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, wie ich in ihm bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn ohne Gemeinschaft mit mir könnt ihr nichts tun. Löst sich aber jemand von mir, so wird er verworfen, wie auch die fruchtlose Rebe weggeworfen wird und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, wo sie verbrennt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch werden. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt. Und so werdet ihr meine rechten Jünger. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Weisungen befolgt, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, genauso wie ich die Weisungen meines Vaters geachtet habe und dadurch in seiner Liebe bleibe. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollendet werde. Ja, ich möchte euch gerne vier Gedanken zu diesen Worten mitgeben, von denen ich hoffe, dass ihr diese vier Gedanken behalte, dass ihr sie nicht mehr vergesst, dass sie euch begleiten, dass sie mit euch zum Segen werden, dass ihr dadurch viel Freude in eurem Leben habt. Ja, und genauso wir alle, die wir als Christen leben. Ja, heute ist Taufgottesdienst und was bedeutet eigentlich Taufe? Die Taufe ist ein Ausdruck tiefster Verbundenheit zwischen Jesus und den Menschen, die sich taufen lassen. Es zeigt an, dass fortan eine Lebensgemeinschaft besteht zwischen Jesus und euch. Man kann es vergleichen mit einer Hochzeit, wo zwei Liebende sich gegenseitig ihre Liebe zusprechen. Und so spricht euch in der Taufe zuallererst Gott seine Liebe zu und möchte euch ganz persönlich sagen: Du, und jetzt dürft ihr euren Namen einsetzen, bist mein geliebtes Kind. Ich bin immer an deiner Seite, du sollst zu meiner Familie gehören. Und ihr habt diese Liebe Gottes gehört und habt darauf geantwortet und wollt mit Jesus diese Verbindung eingehen. Wir sind mit ihm verbunden als Christen, ja, mit Jesus in seinem Leben und sterben. Paulus versucht, diese tiefe Verbindung einmal so auszudrücken, dass er sagt, die Taufe symbolisiert, dass der sich taufen lässt, mit Jesus eins wurde, so sehr, dass seine Leiden für ihn angerechnet werden, dass er mit Jesus gestorben ist, mit Jesus begraben, mit Jesus aber auch auferstehen wird. So fest soll diese Verbindung sein, dass sie trägt über die Zeit in die Ewigkeit hinein. Und so sagt Jesus zu, du sollst auch mit mir auferstehen. Diese Verbindung dokumentiert heute eure Taufe, dass ihr so mit Jesus verbunden seid. Es gibt ja verschiedene Vorstellungen davon, was Christsein bedeutet oder ausmacht. Wer ist nun wirklich ein Christ? Was gehört dazu? Ist das die Taufe an sich, dieses Ritual? Vielleicht auch als Kind? Ist es eine Mitgliedschaft in einer Kirche? Sind es gute Werke, die man tut? Oder christliche Werte, die man vertritt? Jesus erklärt es anders. Jesus erklärt es euch so, was Christsein ausmacht. Christsein bedeutet, dass jemand unmittelbar mit Jesus verbunden lebt. So verbunden ist, wie die Weinrebe mit dem Weinstock verbunden ist. Das bedeutet, dass alle Kraft und alles Leben aus diesem Weinstock kommt und von ihm her empfangen wird. Und es bedeutet, Frucht zu bringen, wie ein Weinstock Frucht bringt. Christsein ist darum etwas völlig anderes als eine christliche Gesinnung hegen, christliche Gedanken zu denken, gute Taten zu tun oder formal zu einer christlichen Gemeinde zu gehören. Christsein besteht in dieser Beziehung, die enger, die intensiver kaum gedacht werden kann. Paulus kann es einmal so sagen: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. So sehr ist diese Verbindung. So wie der Weinstock seinen Lebenssaft an die Reben abgibt und an die Zweige, so gibt Jesus Christus die in ihm wohnende Gotteskraft an die Menschen weiter, die mit ihm verbunden sind. Und so will er euch seine Kraft schenken. Christsein bedeutet darum, an Christus hängen und so von Christus her leben, wie ein Zweig an einem Weinstock hängt und von dem Weinstock lebt. Das mag für den einen oder anderen vielleicht nach einem sehr hohen, nach einem unerfüllbaren Anspruch klingen. Kann man denn so sehr mit Christus verbunden sein? Doch wenn man es genau besieht, ist genau das Gegenteil der Fall. Es ist noch nie was Tröstlicheres und Leichteres über das Christsein gesagt worden, als in diesem Wort: Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Denn in der Schlussfolgerung bedeutet dieser Satz, die Kraft, die wir für unser Leben als Christen brauchen, die müssen wir nicht aus uns selber produzieren. Die kommt von Jesus her. Die beziehen wir nicht aus uns selbst, sondern von Christus. Wir müssen unser Christsein nicht aus eigenem Vermögen herausleben. Wir müssen die Kraft nicht selber produzieren. Auch nicht das Lieben der anderen oder der Kampf gegen das Böse, gegen die Sünde, sondern Jesus will in dir leben, Jesus lebt in dir. Nicht wir müssen stark sein, sondern er will stark sein in uns. Er will stark sein in dir. Nicht auf unsere Anstrengung kommt es an, sondern auf unsere Verbindung mit ihm. Alles, was wir als Christen sind und tun, erklärt sich aus dieser Verbindung heraus. Und alles, was nicht aus dieser Verbindung heraus wächst, ist nicht christlich. Und wenn es noch so sehr danach aussieht. Ein zweites, bleiben. Das Wort bleiben befindet sich 11 Mal in diesem kurzen Text, in diesen 11 Versen, so oft wie kein anderes Wort. Bleibt in mir und ich in euch. Das ist es, worauf es beim Christsein ankommt. Das gilt für euch, die euch heute hier taufen lasst, aber auch für uns alle. Doch wie kann das konkret aussehen, das Bleiben? Jesus spricht zunächst vom Bleiben im Wort. Er sagt, dass wir dadurch in ihm bleiben, dass seine Worte in uns bleiben. Voraussetzung ist also, dass wir an Gottes Wort dranbleiben, dass wir uns ihm aussetzen, uns damit beschäftigen, dass es an uns herankommt, dass wir in Gottes Wort bleiben. Ich musste dabei an den Psalm 1 denken, wo es heißt, glücklich ist, wer Freude hat an den Geboten des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Darum möchte ich euch heute mit eurer Taufe auch herzlich einladen, Gottes Wort zu studieren und auch die vielfältigen Möglichkeiten, die wir als Gemeinde haben, dazu zu nutzen, in der Jugend oder in einen Hauskreis, in der Bibelstunde Faszination, Bibel heißt es ja bei uns, oder in Gottesdienstes. Setzt euch dem Wort Gottes aus, bleibt im Wort Jesu. Zugleich musste ich aber auch an das vierfache Ackerfeld denken. Ein Gleichnis, das Jesus einmal erzählt. Ein Bauer sät Saatgut aus und einiges fällt auf dem Weg und die Vögel picken es auf. Anderes gerät unter die Dornen, die es ersticken. Wieder anderes fällt auf felsigen Boden, wo es zwar aufkeimt, aber von der Sonne verbrannt wird. Aber einiges fällt auf gutes Land und dort keimt es, wächst es und bringt vielfache Frucht. Und ich glaube, dass das, was Jesus in diesem Gleichnis beschreibt, dass das eigentlich jeder Mensch kennt, dass er vielleicht die Worte Gottes, Worte Jesu gehört hat in einem Gottesdienst oder gelesen in der Bibel, dass sie ihn angesprochen haben und dass sie ihm aber dann doch aus, durch äußere Einflüsse, durch Sorgen, durch Alltagsstress, vielleicht auch durch die eigene Oberflächlichkeit wieder buchstäblich abhanden gekommen sind, dass sie auf der Strecke geblieben sind, dass sie keine Auswirkungen hatten. Und darum ist es alles andere als selbstverständlich, dass das Wort, das wir hören, dass es auch in uns bleibt. Dass Jesu Worte in uns bleiben. Bleibt im Wort und öffnet euch, dass Jesu Wort auch in euch bleibt. Dazu ist es einfach nötig, dass wir uns dafür öffnen, dass wir es tief in uns aufnehmen und beherzigen. Bleibt in meinem Wort, sagt Jesus. Und dann sagt er, bleibt in meiner Liebe. Das Zweite ist also das Bleiben in Jesu Liebe. Jesu Liebe ist zuallererst eine vergebende Liebe. Die Beziehung zu Jesus lebt im hohen Maß davon, dass wir diese Liebe von Jesus, dass wir diese Vergebung, die er uns schenken will, immer wieder annehmen und in Anspruch nehmen. Das ist eine befreiende Liebe, weil wir Menschen ja jeden Tag immer wieder neu auch scheitern an unseren eigenen Idealen und natürlich auch an den Idealen und Zielen Gottes und dass wir in Anfechtungen kommen, dass wir dann die Vergebung Jesu für uns, seine vergebende Liebe empfangen, dass sie uns durch uns durchfließt, dass wir sie weitergeben an andere und auch anderen vergeben. Bleibt in seiner Liebe, lebt aus der Vergebung und vergebt euren Mitmenschen. Freilich beschränkt sich die Liebe Jesu keineswegs nur auf die Vergebung. Gottes Gnade nimmt uns zwar so, wie wir sind, aber sie lässt uns nicht so, wie wir sind. Seine Liebe will uns auch verändern. Ich dachte da an diese Geschichte, die Jesus einmal erzählt von dem verlorenen Sohn, der wieder heimkommt zum Vater und der von ihm zunächst einmal angenommen wird, so wie er ist. Der Vater kommt und nimmt ihn an und nimmt ihn in die Arme, obwohl er vorher bei den Schweinen war, dort gehaust hat und sicherlich ordentlich gestunken hat. Ich komme aus der Landwirtschaft, ich weiß, wie man stinkt, nachdem man im Schweinestall war. Ja? Aber er nimmt ihn in den Arm und nichts hält ihn auf. Gottes Liebe lässt sich nicht aufhalten von sowas. Aber dann lässt ihn der Vater nicht so und sagt, ja, bleib, wie du bist, sondern er holt ihm neue Kleider. Er lässt ihm neue Kleider bringen. Und er steckt ihm einen Siegelring an. Was bedeutet, er gibt ihm eine Beauftragung, einen neuen Auftrag. Er soll eine neue Rolle ausfüllen wieder im Hause des Vaters. So nimmt uns die Liebe Jesu zwar an, aber sie lässt uns nicht so, wie wir sind. Sie äußert sich nicht nur im Zuspruch, sondern auch im Anspruch. Und bleiben in seiner Liebe, das heißt dann auch, bleiben in der liebenden Gemeinschaft seiner Kinder. Jesus sagt es so, wir bleiben in Christus, wenn wir seine Gebote halten. Und ich könnte mir denken, dass, wenn er sagt, seine Gebote halten, dass viele als ersten Gedanken vielleicht an die 10 Gebote denken, die Gebote halten. Aber Jesus sagt eigentlich etwas ganz Spezifisches dabei. Er sagt einmal, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Johannes 13. Und ähnlich heißt es auch nur einen Vers nach den von mir gelesenen Versen unseres Kapitels. Da sagt Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. So meint bleiben in der Liebe Jesu, bleiben in der geschwisterlichen Liebe der Christen und Christinnen untereinander. Das ist ein wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, in Jesus zu bleiben. In seinem Wort, in seiner liebenden, vergebenden Liebe und in der Gemeinschaft seiner Kinder. Dort Liebe auszuleben, und wo diese ausgelebte Liebe ausbleibt, da bleibt die Liebe Jesu oft eine reine Theorie, ein Glaubensgegenstand ohne Erfahrung. Wenn Jesus sagt, bleibt in mir, dann wird er auch damit das Missverständnis, dass Christsein in einem einmaligen Jahr, zum Beispiel heute in der Taufe, besteht, sondern dass es darum geht, dieses Jahr an jedem Tag eures weiteren Lebens wieder neu zu bestätigen und zu leben. Ich habe Ja gesagt zu Jesus. So wie es ja auch recht merkwürdig wäre, wenn die Liebe am Tage der Hochzeit aufhören würde zwischen einem Ehepaar, statt zu beginnen. Ein drittes noch, reinigen. Auch wenn dieses Bild vom Weinstock und den Reben auf den ersten Blick doch ziemlich idyllisch anmutet, so ein schöner Weinberg in der Sonne, beim zweiten Hinsehen erscheinen auch einige herbe, ja strenge Züge dieser Rede Jesu. Denn der Text stellt uns vor die ernüchternde Tatsache, dass keineswegs alles, was in unserem Leben und in unseren Gemeinden wächst und oder blüht, deswegen schon gut oder erhaltenswert ist. An so einem Weinstock gibt es saftstrotzende Zweige und hellgrüne Blätter überall an der Rebe. Aber der Weingärtner, der sieht nicht nur, wo es grün ist, wo so eine wachsende Pracht ist, sondern er guckt auch, wo sind Seitentriebe, wo sind Ranken, die den Reben mit den Früchten den Saft stehlen. Er sieht auch die Stellen, wo die Trauben krank sind. Und nur wenn bei einem Weinstock diese Triebe, diese Seitentriebe und die schlechten Früchte abgeschnitten, rausgeschnitten werden, dann können die gesunden Trauben wachsen und sich gut entwickeln. An diesen Vorgang denkt Jesus, wenn er sagt, eine jegliche Rebe, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und diese Art der Reinigung erfolgt also nicht mit einem Lappen, sondern mit einem Winzermesser oder mit einer Schere. Christsein verwurzelt in Jesus sein. Könnt ihr eins weiterblättern? Ja, Christsein verwurzelt in Jesus sein heißt nicht nur aufblühen und Frucht bringen, es heißt durchaus auch, den einen oder anderen schmerzhaften Einschnitt zu ertragen. Es geht nicht nur um bloßes Wachstum, sondern Gott möchte, dass wir reifen als Christen. Vielleicht klingt das, denkt ihr, ach, dieses Wort heute zur Taufe ein bisschen erschreckend. Aber im Grunde ist es etwas, was jeder Christ kennt. Was vielleicht auch jeder Mensch kennt. Im Blick auf unser Leben werden wir nämlich wahrscheinlich feststellen, dass es meist die auch etwas schwierigeren Zeiten waren, an denen wir am meisten gereift sind, an denen unsere Persönlichkeit gewachsen ist. Das ist fast so eine Art Naturgesetz, dass wir Widerstände brauchen, um zu wachsen. So wie ein Muskel nur wächst und stark wird, wenn man ihn herausfordert und an seine Grenzen bringt, so sind es die Phasen der Entbehrung, des Kampfes, die unsere Persönlichkeit für unsere Persönlichkeitsentwicklung oft entscheidend sind. Das gilt auch für unser geistliches Leben. Ja? Wenn ihr stark werden wollt, jeder weiß das, dann muss man ins Fitnessstudium gehen, muss man irgendwelche Handeln bewegen, muss man manchmal an seine Grenzen gehen, muss man etwas investieren. Und wenn ihr reife, starke Christen werden sollt, dann gehören auch solche Zeiten zu eurem Leben. Und dazu kommt ja eben auch, dass längst nicht alles, was wir tun und treiben, dazu angetan ist, dass unser Leben fruchtbar und sinnvoll wird. Da gibt es jede Menge Seitentriebe und ungesunde Zweige, die unserem Leben, die der Frucht den Saft wegnehmen. Wir verzetteln uns, ja, und dann bleibt nicht genug. Zu viel schießt ins Leere. Und da ist ein Winzermesser manchmal sinnvoll. Was verändert das? Wer das begreift, der bekommt einen anderen Blick auf sein Leben. Der bekommt ein neues Verständnis für die sogenannten Schattenseiten seines Lebens. Wenn es mal nicht so klappt, wie wir es uns gewünscht haben, wenn Entbehrungen, Verzicht, Pannen, Sackgassen, Schläge im Leben vorkommen, dann gerät das alles in ein neues versöhnendes Licht, wenn wir wissen, Gott kann es zu unserem Guten gebrauchen. Es soll uns nicht schaden, sondern wir dürfen daran wachsen. Freilich möchte ich nicht auch, dass wir zu diesem Fehlschluss kommen, dass alles, was uns im Leben verloren geht, deshalb schon schlecht gewesen sein muss. Längst nicht, ja. Bei Weitem nicht jeder Verlust ist auf das Winzermesser Gottes zurückzuführen. Aber wir dürfen vertrauen, egal was uns im Leben passiert, dass er alles zu unserem Besten wenden kann und dass auch diese schwierigen Zeiten, die in jedem Leben vorkommen, zu unserem Guten sein können. Der Apostel oder was Jesus hier zum Ausdruck bringen will, das sagt der Apostel Paulus einmal, glaube ich, sehr gut in seinem Brief an die Römer, wenn er da schreibt, denn da bin ich ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Himmel noch Hölle, noch sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, erwiesen hat. Und so gibt es ganz verschiedene Wege, wie Gott versucht, unser Leben zu reinigen. Einmal tut das, indem er uns unsere Sünden vergibt und uns immer wieder neu anfangen lässt. Er tut es, indem er uns durch sein Wort von falschen Vorstellungen und falschen Lebenszielen befreit. Er reinigt uns durch das Reden des Heiligen Geistes in unserem Herzen, dass er uns in unserem Herzen führt und lehrt und erinnert. Er reinigt uns aber auch, indem er Brüder und Schwestern uns zur Seite stellt, die uns vielleicht korrigieren, die uns manchmal ein Wort sagen, was uns nicht ganz gefällt und uns trotzdem auf den Weg bringen soll. Und er reinigt uns auch dadurch, dass er uns in manchmal nicht einfache Lebensverhältnisse führt, die uns unsere Abhängigkeit von Jesus wieder neu bewusst machen. Wir verirren uns im Leben, und dann ist Korrektur und Reinigung nötig, dass wir Jesus einen Blick auf unser Leben werfen lassen, nicht nur einmal, sondern immer wieder neu. Da geht es um ganz konkrete Sünden, die sich im Leben breit machen können, Begierden, die uns nicht gut tun, Leidenschaften, die uns zerstören, wo Jesus hinein möchte in unser Leben. Also das Dritte, das zum Christsein gehört, ist diese Reinigung. Und ja, jeder kann sich selber fragen, was hat mich in meinem Leben wachsen lassen? Wo bin ich als Mensch gereift? Welche Erfahrungen habe ich gerade auch durch Verlusterfahrungen machen können? Wir können dann vielleicht zurückdenken und auch Gott dafür danken, wenn wir im Nachhinein verstehen, wie uns das auch genützt hat. Und ein letztes noch, das Fruchtbringen. Das ist das Ziel unseres Christseins, dass wir Frucht bringen. Worin besteht nun diese Frucht? Das Neue Testament kennt ganz verschiedene Arten von Frucht. In Matthäus 3, Vers 8 ist die Rede von der Frucht der Umkehr. Da steht ein Wort Metanoia, es wird übersetzt mit Buße. Das heißt, aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass Frucht ist, wenn wir unser Leben neu denken, wenn wir ein erneuertes Denken haben, erneuerte Wege gehen, von Jesus erneuerte Wege, erneuerte Taten. Philipper 1, Vers 22 redet von der Frucht unseres Zeugnisses, also was das missionarische Zeugnis. Das heißt, dass wir anderen Menschen um uns herum helfen, auch Christen zu werden. Auch das wäre Frucht. Und in Hebräerbrief, Kapitel 13, ist die Rede von der Frucht der Lippen. Und wenn man dann sieht, was gemeint ist, dann geht es darum, um das Gebet und um das Bekenntnis. Oder im Philipperbrief, Kapitel 4, bedankt sich Paulus für ein Opfer, das die Gemeinde in Philippi gebracht hat und bezeichnet diese Opferwilligkeit als Frucht. Also man könnte auch sagen, dass Hingabe, das Gott dienen, das etwas ihm zur Verfügung stellen, eine Frucht unseres Glaubens ist. Auch Geld kann eine Frucht des Glaubens sein. Und schließlich spricht Epheser 5, Vers 9 noch von der Frucht des Lichtes in Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Gemeint ist damit ein liebevoller Umgang miteinander in der Gemeinde als Frucht. Jetzt werden viele denken, die haben die ganze Zeit an einen Vers vor allem gedacht bei der Frucht. Der wohl bekannteste Text in diesem Zusammenhang steht im Galaterbrief. Dort heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Also Frucht ist, wenn unser persönlicher Charakter verändert wird. Wenn wir uns anders verhalten, wenn die Art und Weise, wie Jesus ist, an uns sichtbar wird. Die Frucht eines Menschen, der in Jesus verwurzelt ist und der von Gott gereinigt wird, ist letzten Endes die Liebe in all ihrer Entfaltung. Ich möchte das einmal so zusammenfassen. Um was geht es Jesus hier in Johannes 15? Es geht um die Frage, wie kann ich als Mensch ein Leben führen, das Spuren hinterlässt, das mich ausfüllt, das mich glücklich macht. Ich wollte immer in meinem Leben Spuren hinterlassen. Ich wollte nicht ganz umsonst gelebt haben, nicht sinnlos, nicht so, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, ob es mich auf dieser Welt einmal gegeben hat oder nicht. Und mit der Zeit merkt man, dass es gar nicht so leicht ist, solche Spuren zu hinterlassen und dass uns das aus eigener Kraft gar nicht gelingt. Und so verstehe ich auch das Wort Jesu, wenn er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich können wir Menschen eine ganze Menge tun ohne Gott. Vor allem allerlei Unfug natürlich, aber auch gute Sachen mitunter. Aber können wir etwas tun, das Bestand hat im Lichte Gottes? Das bleibt für Zeit und Ewigkeit. Nein, das können wir nur mit Jesus tun. Wie ist es nun mit euch, ihr Lieben? Habt ihr diesen Wunsch auch im Herzen? Wollt ihr eine Spur in dieser Welt hinterlassen? Wollt ihr Frucht bringen? Jesus hat euch genau dazu berufen. Er hat euch von Ewigkeit her mit Namen angesprochen, euch erwählt und hat euch gesagt, ich habe euch erwählt, damit ihr Gemeinschaft mit mir habt, damit ihr in mir bleibt, dass ich euer Leben reifen lasse und reinige und ihr reichlich Frucht bringt für das Reich Gottes, dass ihr Spuren hinterlasst für Zeit und Ewigkeit. Gott segne euch auf diesem Weg. Amen.